Hallo und herzlich willkommen beim WP Sofa. Diesmal eine Themenfolge mit dem Thema Themes werden, hoppla, falsch, Classic Press wird sterben. Und mit dabei sind diesmal der Sven.
Hallo.
Und der Udo.
Hallo.
Und der Robert. Und
diesmal, Schuld diesmal an dieser Folge, an diesem Namen der Folge, ist diesmal Sven, weil Sven hat sich nämlich drauf festgelegt, dass Classic Press quasi demnächst abtreten wird. Oder Sven?
Ja, aber ich wollte die Folge gar nicht jetzt komplett umbenennen. Also von daher, aber ja,
wenn du das. Hast du hiermit getan?
Okay, dann sagen wir, Classic Press wird sterben. Gut.
Bin ich bei. Das ja voraussetzt, dass es überhaupt mal richtig gelebt hat.
Ja.
Genau, jetzt fragt ihr euch alle, halt, stopp, bin ich im falschen Podcast? Warte mal, zurückscrollen. Was bin ich? Wo bin ich? Ja, nee, ihr seid wirklich bei dem WP Sofa, bei dem WordPress Podcast. Und ihr fragt euch jetzt, Classic Press, muss mir das was sagen? Kommt drauf an. Und zwar wollen wir euch ganz kurz mal mit der Folge mal abholen. Was ist eigentlich sowas wie Classic Press? Was bedeutet das? Wie lebt sowas? Wie bleibt sowas? Was sind die Vor- und Nachteile? Und um euch quasi mal abzuholen, was es ist, quasi gehen wir einen Schritt zurück. Und zwar, Classic Press ist ein Fork der Software WordPress. Und jetzt ist die richtige erste Frage auf. Was zum Henker ist ein Fork? Außer, dass es eine Gabel ist. Richtig. Richtig gut übersetzt. Es ist eine Gabel. Und zwar ist eine Gabelung an Code. Und WordPress selbst ist ein Fork. Nämlich B2CoffeeLock hieß das Ding früher. Wo dann quasi der Autor des B2CoffeeLock der Software gesagt hat, na, ich weiß nicht. Und dann haben quasi zwei Menschen in der Welt beschlossen, einer in England, einer in den USA, und haben gesagt so, sag mal, wollen wir das nicht quasi selber machen? Und dann sagt der andere, ja, lass doch machen. Und dann brauchen sie noch einen schicken Namen, der von jemandem Dritten kam, und bäm, war WordPress geboren. Das ist ein Fork.
Ja, das ist es ist aber auch nicht wirklich unüblich, sowas in der Software-Geschichte. Forks gibt es ja auch dann in vielen Variationen. Ich möchte mal insbesondere auf Linux hinweisen. Weil da ist das ja nicht nur so, dass man mal eine Software einfach forkt, weil ne, man findet die jetzige Software nicht so toll und möchte irgendwas besser machen oder sowas, sondern wenn man sich die Linux-Distribution anguckt, das ist das sind ja zig Linux-Distributionen vom Prinzip her, sind das eigentlich auch erst einmal alles Forks gewesen oder eigentlich sind es noch Forks vom Prinzip her.
Aber da machst du doch ein sehr gutes Thema, bevor wir auf mehr Beispiele kommen. Wäre jetzt die Frage von jemandem, der nicht so tief in der Rechtsmaterie ist, wie manchmal Udo und ich tun, ist ja die Frage, dürfen die das überhaupt? Und da würde ich euch ganz kurz abholen. Und zwar ist WordPress und zum Beispiel jetzt Linux und andere Sachen basieren auf Open-Source-Lizenzen. Das heißt eben, dass der Quelltext da dementsprechend auch mit bei der Software beiliegt und eben auch beiliegen muss. Derjenige muss quasi die Möglichkeit haben, die Software quasi zu verändern. Und weil eben durch diese GPL es erlaubt ist, dass jemand die Software auch verändern darf und dann auch weitervertreiben darf, ist es quasi softwarelizenztechnisch erlaubt, mit diesen Dingen quasi eigene quasi Distributionen davon zu machen. Das heißt, jeder von euch, und mal ganz kurz euch in diese Lage zu versetzen, jeder von euch dürfte sich Linux herunterladen, dürfte es verändern, quasi irgendwas Lustiges reinschreiben, das ganze Ding umbenennen, achtet bitte auf Logos und ähnliches, das soll nicht gleich sein. Und dann könnt ihr das quasi unter eurem Namen einfach verkaufen. Das wäre quasi Software-Lizenztechnisch wäre das erlaubt, dass ihr das dürft. Und das ist quasi die Basis von dieser ganzen Fork-Geschichte. Und jetzt wollen wir euch mal vielleicht noch ein paar Sachen erzählen,
Wobei das natürlich davon abhängt, welche Lizenz dahinter steckt. Das muss man schon dazu sagen. Ne? Mhm. Es gibt Lizenzen, es gibt einfache Lizenzen wie die MIT-Lizenz oder Apache-Lizenz. Da kann ich alles mitmachen, kann die Sachen für meine eigenen Projekte benutzen, wie ich will. Und es gibt halt Lizenzen wie sie Linux und wie sie auch WordPress hat. Bei WordPress noch von B2 Cafelog kommend, das sind die sogenannten GPL-Lizenzen mit einem Copyleft. Das heißt, auch da darf ich beliebig die Software nehmen, darf sie beliebig verändern und auch wieder neu vermarkten. Aber sie muss unter dieser Lizenz oder einer vergleichbaren, kompatiblen Lizenz bleiben. Und das heißt, das ist der Unterschied halt. Ich darf halt WordPress jederzeit forken, aber wenn ich es forke, muss das, was ich mache, auch wieder unter einer GPL-Lizenz stehen.
Ich muss es dann aber auch umbenennen, oder?
Ja, natürlich. Wir unterhalten uns nur über die Lizenz an der Software. Wir unterhalten uns nicht über Markenrechte und sonstige Rechte. Und dazu gehört natürlich auch die Namensrechte wie WordPress. Also ich muss es dann anders benennen. Und deshalb heißt es ja auch zum Beispiel Classic Press oder auch in anderen Bereichen wird es dann auch mal kurz umbenannt. Ne? So wurde aus OpenOffice LibreOffice, so wurde aus Mambo Joomla und so weiter.
So wurde aus Firefox Iceweasel bei Debian.
Was? Iceweasel?
Ja, genau.
Genau, ja, gut, das Problem. Da steckt aber genau, was anderes dahinter. Da steckt dahinter, dass die Debian-Männchen etwas dagegen hatten, dass die Mozilla Foundation bestimmte Markenrechte sich an dem Namen Firefox und dem Firefox Logo und so vorbehielten und haben das deshalb geforkt. Also das war ein Kampf, ich sag mal, zwischen normalen Open Source Leuten und Open Source Fundamentalisten.
Wobei
das Thema ist ja auch ausgestanden.
Eiswiese Leute sind dann die Open Source Fundamentalisten, oder?
Ja, also der Hintergrund war halt, dass ich bin großer Debian-Fan, deswegen ist mir das ein sehr bekanntes System gewesen. Der Hintergrund war gewesen, dass eben die Debian-Leute gesagt haben, dass es eben für den Otto-Normal-Benutzer des Debian-Linux quasi nicht offensichtlich ist, dass sie quasi mit den Logos und mit dem Namen von Firefox quasi nicht das Gleiche machen können wie mit allen anderen Paketen, die bei Debian mitgeliefert sind. Und aus dem Grund haben sie sich eben dafür entschieden, auf die rechte, sichere Variante zu gehen und eben das Ganze umbenannt mit neuem Logo und mit neuem Namen, um eben dafür zu sorgen, dass eben diese etwas seltsamere Lizenz, die Mozilla hatte, eben, dass da eben für die Benutzer quasi kein Problem daraus entsteht. Aber das ist ja auch nur ein Beispiel. Wir haben ja auch eine Menge Beispiele, zum Beispiel wie OpenOffice und LibreOffice, wo es ja jetzt gerade das Thema gibt, dass eben LibreOffice zur Apache Foundation sagt, könnt ihr nicht einfach mal OpenOffice einstellen? Weil eben LibreOffice mehr quasi Commits und ähnliches quasi aktiver an dem Projekt arbeitet und eben OpenOffice da jetzt nicht so der, also so sieht jedenfalls aus und so, aber hat eben auch eben die LibreOffice quasi das gesagt, dass eben da nicht so viel dahinter ist. Nehmen wir das Joomla und Mambo. Mambo scheint es irgendwie immer noch zu geben. Jedenfalls die Webseite ist noch da, aber eben die Software selbst spielt eben keine Rolle mehr. Und bei MariaDB und MySQL ist es halt auch so, dass halt Oracle, die ja dann MySQL damals gekauft haben, dass die eben weiterhin eben MySQL anbieten, aber es eben im Open Source Vertrieb in der Distribution über die Pakete quasi nicht wirklich in den Hauptpaketen mehr drin ist, sondern dafür wird eben jetzt MariaDB benutzt, weil das eben sich quasi gänzlich open sourciger anfühlt als MySQL.
Ja, wobei dein Beispiel OpenOffice und LibreOffice zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel auch dafür ist, was Lizenzen anstellen können, weil bei dem Fork haben sich auch die Lizenzen geändert. Also man hat inzwischen ist LibreOffice auf einer weitgehend Open Source Lizenz mit Copyleft, während OpenOffice etwas eingeschränkter ist, was dazu führt, dass inzwischen LibreOffice zwar jeden jede Änderung, die OpenOffice oder jede Neuerung, die OpenOffice einführt, kopieren könnte, wenn da mal was kommen würde. Das ist ja bei OpenOffice im Moment eh nicht der Fall. Aber andersrum, OpenOffice keine Ports von LibreOffice zu sich vornehmen kann, weil es lizenzrechtlich nicht möglich ist.
Ach. Ist ja immer im da sind sie ja praktisch immer im Nachteil bei OpenOffice.
Ja, aber das ist eine Entscheidung gewesen, die Oracle getroffen hat, als sie diese Lizenz so genommen haben.
Ja, das ist okay.
LibreOffice hat die alte Lizenz, die unter der OpenOffice früher auch stand. OpenOffice selber ist ja von Oracle gekauft worden und Oracle hat es relizenziert unter einer neuen Lizenz, die halt etwas einschränkender ist. Und die insbesondere das Copyleft nicht berücksichtigt und deshalb dürfen die es nicht wieder zurück übernehmen.
Okay. Aber irgendwie ist es ja doch immer so, dass man irgendwie auf der einen Seite halt eben irgendwie Leute so ein bisschen aus dem Open-Source-Bereich hat, die da unterwegs sind und irgendwie auf der anderen Seite irgendwie dann häufig auch einfach mal eine Firma steht, ne? Also es war jetzt bei OpenOffice so, dass bei Joomla war es ja auch vom Prinzip her, da war es ja auch die Firma, die hinter Mambo irgendwie stand, irgendwie, die dann dafür gesorgt hat letzten Endes, dass dass eigentlich fast alle Entwickler abgezogen sind und dann Joomla aufgemacht haben. Und bei MariaDB war es ja dann auch wieder eine Firma, die dann MySQL aufgekauft hat. Und dann kam MariaDB auch wieder von den Entwicklern von MySQL. Und seitdem wird immer überall MariaDB genutzt. Umgekehrt war es eigentlich auch die ich kenne, war es eigentlich bei WooCommerce. Also da war es dann halt eben, dann hatten ein paar freie Leute halt eben die Software. Dann hat sich damals WooSeams, hieß es ja damals, gedacht, wir nehmen uns jetzt mal, wie hieß es nochmal, auch was mit J?
Gigoshop.
Genau, Gigoshop. Wir nehmen es jetzt Gigoshop und machen da jetzt mal WooCommerce draus. Und war für alle dann ein neuer Begriff. Und ich glaube, so ein, zwei Entwickler haben sie auch noch mit ins Boot bekommen. Aber vom Prinzip her war das ja schon, ja, so nicht so eine ganz unfeindliche Übernahme, würde ich jetzt ganz ehrlich mal sagen. Also das war halt eine kommerzielle Übernahme.
Genau, die haben sich halt die Entwickler dazu geholt. Und haben sich halt mit denen quasi, haben eben die Software und das Know-how quasi sich dazugeholt, um eben da ordentlich Gas zu geben. Das war damals ja noch WooSeams. Und die haben halt mit dieser Geschichte eben, haben die sich eben auf von E-Commerce-Seams spezialisiert auf eben E-Commerce auch die Software. Haben das Ding halt dann WooCommerce genannt und dann quasi gib ihm.
Genau, die waren ja damals auch nicht so ganz unerfolgreich, was die Themes anging. Die waren damals ja schon relativ bekannt irgendwie. Dann ja, sind sie dann halt praktisch von Woo aufgekauft worden und dann beziehungsweise übernommen worden. Aufgekauft ist ja schon zu viel gesagt, weil die konnten sich ja nehmen. Es war ja GPL. Und haben noch dann die Entwickler dazu genommen und irgendwann war Woo so interessant, dass Automattic die aufgekauft hat, ja. Und jetzt ist praktisch WooCommerce ein Teil von Automattic und somit ja noch ein bisschen näher an WordPress rangerückt.
Genau, um euch nochmal ganz kurz das Thema nochmal kurz aufzumachen, ich habe jetzt gerade mal kurz mal recherchiert, Jigo Shop, das alte Jigo ist archiviert und das neue Jigo heißt jetzt Jigo Shop E-Commerce. Und der letzte Commit dort auf dem Master, so wie es aussieht, war von Februar 2019. Also selbst die Software ist jetzt quasi jetzt nicht, dass sie quasi vor lauter Features nicht wissen, wie sie quasi Zeit verbringen können.
Ja, es scheint sich halt auch einfach nicht zu lohnen. Also bei WooCommerce, bei dieser Art von Fork, da ist es ja so, da steckt jetzt einfach ein Business hinter, die stecken da einfach Geld rein. Und ich weiß nicht, wie es bei Jigo war, aber anscheinend scheint sich das nicht so gelohnt zu haben, dass sie es weiterentwickeln. Dann wird da wahrscheinlich auch nicht wirklich viel, viel Geld durchgeflossen sein. Wenn der letzte Commit von fast 2 Jahre alt ist, dann ist das schon.
Dem Master, tot. Vielleicht arbeiten die überall anders. Aber also genau, es sieht halt nicht gut aus. Haben auch den schönen Hashtag Hacktoberfest, aber trotzdem ist quasi das Repo, man könnte also von dem Jigo E-Commerce eigentlich hat sich gegessen.
Ja. Ja, und das ist ja dann irgendwie dann auch, das ist auch der Grund, warum ich sage, irgendwie, wo ich meine, das schläft halt eben bei Classic Press ein wenig ein. weil da auch irgendwie meiner Meinung nach die Commits immer weiter runtergehen. Also das ist halt eben die Frage, aus welcher Intention sowas entsteht. Bei Classic Press ist es nun mal so, dass ja erstmal gibt es weniger Commits, bleiben sehr viele Sachen liegen und also jetzt gerade am Pull Request, wo eigentlich vom Prinzip her nur noch Code getestet werden muss, der dann integriert werden kann und ja, deshalb sieht es da momentan meiner Meinung nach nicht so ganz rosig aus. Es ist vom Prinzip her ist es aber auch eine Frage, aus welcher Intention halt eben so ein Fork entsteht. Und ich glaube einfach, dass die erfolgreichsten deshalb entstanden sind, weil wirklich ein Großteil der Leute sich aus der Community abgespaltet haben, weil sie meinten, es läuft grundsätzlich was verkehrt. In dem Fall waren es auf jeden Fall nicht ein Großteil der Leute bei Classic Press, sondern das war ja eigentlich eher dann, ja, waren einige Leute, denen das nicht gefallen hat, wie es bei WordPress läuft und dann Gutenberg auch nicht toll fanden und ja, dann diesen Schritt dann gemacht haben.
Ja, man muss auch mal sehen, wann wird ein Fork erfolgreich? Meistens ist es, braucht man zwei Sachen dafür. Auf der einen Seite brauche ich die Ressourcen, um es weiterzuentwickeln und auf der anderen Seite brauche ich auch ein Bedürfnis auf der Benutzerseite. Es muss ein Bedürfnis dafür da sein, diesen Fork einzusetzen. Der kann natürlich auch noch geschaffen, dieses Bedürfnis kann auch noch geschaffen werden, indem ich mit dem Fork neue Funktionen mache oder Sachen besser mache, intuitiver mache oder sonst was. Da gibt's halt die verschiedensten Möglichkeiten, aber auch da ist jetzt wieder Ressourcen voraus und Ressourcen kriege ich natürlich auf Dauer auch nur, wenn ich auf der Benutzerebene erfolgreich bin, weil ansonsten arbeite ich irgendwann für die Wand und höre dann auf. Und ich denke mal, das ist einer der Hauptprobleme, die Classic Press hatte. Classic Press hat ja nie gesagt, wir bieten euch was Neues, sondern Classic Press hat ja eigentlich immer gesagt, wenn ich es jetzt ein bisschen zuspitze, wir bieten euch WordPress 4.9 und bleiben auf dem Stand.
Ja.
Aber nochmal ganz kurz, um mal für Classic Press, also nochmal positive Dinge für Classic Press. Der Fokus, den die haben, ist ein business-fokussiertes CMS. Die haben jetzt quasi andere Security, mal noch einen Fokus auf Security und andere Sachen, die halt bei WordPress jetzt nicht so visuell vorne stehen. Aber du hast halt das Problem, um mal da das Beispiel von ich glaube, es war Alain, der gesagt hat, wo es halt um einen Fork von WordPress ging. Und vielleicht haben einer oder anderen von euch schon mal von Alain Schlesser gehört. Den haben wir im Sofa schon mehrfach erwähnt und mehrfach zitiert. Und Alain hat quasi dementsprechend mit Software sehr viel zu tun. Und er hat halt mal gesagt, dass es macht keinen Sinn, einfach nur WordPress zu forken, weil dann hat man quasi sehr antiquiertes PHP, also das ist jetzt ein paar Jahre her, eine sehr antiquierte Software. Und wenn man dann kein Konzept hat, wie man da rauskommt, hat man quasi sehr antiquierte Software. Aber einer der Hauptgründe, die wir ja schon erwähnt haben gerade, ist, man nimmt jetzt ja nicht die Community mit. Das heißt, das Problem ist, du hast dann zwar den alten Software-Stack, aber du hast jetzt quasi nicht die Vorteile, die du davon hast, wenn du quasi irgendwas anderes machst. Das heißt, da ist quasi bei Classic Press die das Bewahren und das auf Business-Fokus. Und da habe ich jetzt auch noch nicht richtig rausgefühlt, wo jetzt der riesengroße Vorteil ist, außer ein ich will keinen Blog-Editor haben.
Ja, und selbst dieses Argument, ich will keinen Blog-Editor haben, selbst dieses Bedürfnis bedient WordPress ja. Es übernimmt, es hat den Classic-Blog, der zum Beispiel alte Beiträge so übernimmt. Es gibt das Classic-Editor-Plugin, was mir den alten Editor genauso liefert, wie er vorher auch da war. Jedenfalls im Moment noch. Das mag sich auf Dauer ändern, wenn WordPress weitermacht. Aber von daher ist da ja auch im Moment nicht so das Bedürfnis zum Umsteigen da, sondern ich kann genau das, was Classic Press mir verspricht, nämlich du kannst weiter mit deinem alten Editor arbeiten, mit dem du seit 10 Jahren gewohnt bist. Das Erlebnis kann mir WordPress auch bieten, wenn ich es will.
Das ist schon richtig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Weg, den WordPress jetzt geht, die orientieren sich ja an Portalen wie Wix und so weiter, wo man auch seine Seite erstellen kann, wo es einfach viel einfacher ist, mit Drag and Drop seine Elemente zur Seite hinzuzufügen. Wenn man sich überlegt, was WordPress vorher hatte, dann ist das einfach nur der Tiny MCE und ein paar Templates gewesen. So, und man will ja da diesen Weg gehen, halt eben das noch flexibler zu machen, die Seite zu gestalten, das Ganze auch dann irgendwie direkt im Frontend am Ende. Wenn ich das nicht haben will, dann setze ich mir einen Joomla oder einen Drupal auf. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil die haben weiterhin diese alten Editoren, auch jetzt in der neuen Version. Ich habe mir die Mühe gemacht, tatsächlich heute nochmal in Joomla reinzuschauen und so. Da gibt es tatsächlich einfach noch diesen einfachen Tiny MCE und es schaut halt, es ist halt wirklich darauf ausgelegt, dass ich dann wirklich auch diese eine Seite schreibe. Ich kann mir zwar bei Joomla jetzt hier mit einer Extension oder so, ich weiß auch nicht, ob es in Joomla selbst vielleicht sogar geht, entsprechend Seiten zusammengestalten, wo welche Inhalte drin sind. Aber es ist halt eben dann da alles ein bisschen komplizierter. Aber sie haben, wie gesagt, halt eben noch die Möglichkeit, dass man einfach Beiträge erstellt und dann das einfach mit einem einfachen Tiny MCE. Und das finde ich ganz ehrlich gesagt, wenn ich mir die Systeme angucke, und das die Erfahrung hatte ich für mich auch schon, wenn ich den Classic Editor sehe jetzt mittlerweile, wo man eine Weile mit Gutenberg gearbeitet hat, kommt mir diese Tiny MCE und diese Seite, wenn ich sie sehe, einfach total antiquiert vor. Also das ist, meiner Meinung nach ist das nichts für die Zukunft. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo WordPress in Zukunft halt eben noch mehr Prozente drauf kriegt. Jetzt gerade kriegt es einen Schub durch WooCommerce. Aber ich glaube, das geht jetzt richtig vorwärts, auch gerade wegen dem Gutenberg. Auch wenn er nicht so ganz so toll ist und ich auch manchmal drüber fluche. Aber der Weg ist an sich der richtige. Und ich glaube, da fehlt es den anderen auch sehr stark. Also einfach mit einem Tiny MCE, da ist man doch schon sehr eingeengten seinen Möglichkeiten, vor allem wenn man dann halt irgendwie auch in Konkurrenz zu so Portalen wie Wix und so weiter steht.
Gut, wobei man natürlich sagen muss, es kommt auf den Anwendungsfall an. Wenn ich eine Unternehmensseite mache, will ich vielleicht ein einheitliches Layout haben. Da bin ich gar nicht so erpicht drauf, dass die einzelnen Anwender, die vielleicht eine neue Seite einstellen können, da sehr viel dran ändern können. Das war natürlich früher einfacher zu realisieren, weil die konnten eh nur Text schreiben. Als heute, wo sie dann doch sehr viel mehr verunstalten können. Aber gut, auch dafür gibt es ja Lösungen.
Genau. Also ich würde ganz kurz einhaken in dem Bereich mit der Zielgruppe, weil das der Udo gerade schön aufgemacht hat, weil ich weiß halt, wie wir arbeiten, wenn wir halt unsere Kunden sind halt eher so im Mid-to-Enterprise-Bereich und die haben auch nicht die Möglichkeit, einfach mal irgendwie einen Blog von irgendwo sich irgendwie drauf zu machen, sondern die kriegen halt genau von uns das, was sie haben wollten, nämlich die Vorgaben, die sie uns gegeben haben, und dann wird das genau so quasi für die festgehalten, dass die genau das bekommen, was sie haben wollen. Das heißt, sie kriegen quasi einen Maßanzug, aber bei dem können sie sich nicht einfach mal so lustig quasi bewegen, sondern es ist quasi genau, was sie vorgegeben haben, um denen eben auch die Rahmenbedingungen zu stellen, sich halt nicht selber die Webseite kaputt zu machen, weil das geht halt visuell auch sehr schnell.
Ja, ich meine, man muss einfach mal so sehen, also die meisten Webseiten, die mit WordPress gemacht werden und sind halt eigentlich, ist nur noch ein kleiner Teil jetzt ausschließlich Blogs oder so, also das meiste sind halt Webseiten für Kleinunternehmen, wo halt eben dann eine kleine Agentur hintersteckt, die Seite für irgendwen bereitstellt, der Kunde aber selber dann auch in der Seite noch Inhalte reinpackt. Das ist halt eben nicht so wirklich so Enterprise-mäßig, aber ich nehme an, das sind halt eben die meisten Seiten. Da kommst du halt mit einem Tiny MCE nicht so weit, vor allem wenn man sich einfach mal überlegt, wie heutzutage, wenn Seiten gestaltet werden, eine Landingpage mit WordPress mit einem Tiny MCE zu bauen, ging halt die ganze Zeit nicht. Dafür hat man die ganze Zeit die Page-Editoren eingesetzt, also die Page-Bilder eingesetzt und da ist halt eben ziemlich viel Schund installiert worden und ich glaube, das ist halt einfach ein riesen Anwendungsfall und deshalb wird, also ne, mit Tiny MCE kommt man da nicht weit, deshalb glaube ich auch bei Classic Press ist das halt einfach, ich sehe da nicht die Zielgruppe. Also wenn ich ein gut programmiertes System haben will, mit diesem Editor installiere ich mir Joomla und das geht dann halt auch. Also da brauche ich keinen WordPress, was an sich darauf angelegt ist, halt eben dann da irgendwie ab und zu mal so ein paar Updates aus WordPress zu übernehmen, wenn es gerade irgendwie noch geht. Und das große Problem für ClassicPress wird ja auch ein anderes sein, nämlich dieses WordPress-Ökosystem irgendwie einigermaßen mitzunehmen, weil die Plugins, die werden ja auch weiterentwickelt für WordPress und dann gibt's dann sind die halt darauf angewiesen, dass die Plugins sich auch für ClassicPress halt eben mit weiterentwickeln. Also das sehe ich halt eben nicht so. Es gibt sicherlich ein, zwei Plugins, haben sie auch auf Twitter dann mal geshared, so ja, die garantieren ClassicPress-Kompatibilität und so weiter. Auf Dauer wird das einfach dann schwierig werden.
Dann nehme ich doch mal das Beispiel gleich mal auf, was du aufgemacht hast, mit dem, wie läuft das so mit Plugins? Weil das ist ja die große Frage, die sich eben jetzt mit sowas wie ClassicPress stellt. Wie läuft da meine Software? Ich mach mal einen alten Fork auf, den es früher gab. WPMU war das. Und zwar, das war halt das WordPress Multi-User. Das war ein Fork von WordPress, um eben die Möglichkeit, das, was jetzt in WordPress 3.0 mit den Netzwerken quasi in WordPress reingekommen ist, das war quasi alles früher der Fork. Und da gab es auch schon die Plugin-Geschichte, sind Plugins Multisite-fähig? Das war damals quasi, laufen die auf dem Fork und da ging einige Plugins, je nachdem, wie nah sie am System geschrieben haben, ob sie die API benutzt haben, hat das quasi funktioniert. Ansonsten musste halt nachgearbeitet werden. Ich hatte jetzt ein Plugin, jetzt bei unserer Recherche habe ich gesehen, von ClassicPress, die eben, wo eben jemand gesagt hat, hallo hier, das war glaube ich ein Security-Plugin, ich habe hier eine Meldung, da User sind verwirrt mit Update-Meldungen und der Hintergrund war, dass eben ClassicPress Semantic Versioning macht. Das ist quasi, dass die Versionsnummern, die erste Nummer ist ein Major Release, die zweite Nummer ist ein Minor Release und dass man eben quasi, wenn die erste Version sich ändert, die erste Versionszahl sich ändert, dann kann man davon ausgehen, also wenn die Version 1 zu Version 2, dass irgendwas quasi kaputt geht. Und bei WordPress, das macht das halt nicht, weil für die ist quasi jedes Release ein Major-Release, aber sie brechen die Abwärtskompatibilität nicht, außer jetzt bei WordPress 5.0. Und deswegen ist es alles bei WordPress sehr, sehr wild und nicht quasi Semantic Versioning. Aber ClassicPress, weil es ein Fork ist, benutzt die Konstanten von WordPress. Das heißt, die Konstanten, die WordPress Minor Version und alles Mögliche und die quasi Update Minor Version und sowas, die sind quasi in ClassicPress drin, werden aber von ClassicPress ein kleines bisschen anders benutzt, als es quasi übernehmbar ist, wie es halt diese Plugin-Firma dort, der Plugin-Hersteller von WordPress eben, wo die eben verwirrt waren, weil sie eben nicht genau wussten, wie behandelt das ClassicPress und sie behandeln es halt anders, als es quasi in WordPress war, obwohl sie die gleichen Filter benutzen. Das heißt, das sind quasi diese kleinen, dezenten Unterschiede und damit kann die halt auch quasi langfristig gesehen kann dir halt das Ökosystem um die Ohren fliegen von den ganzen Plugins, weil zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal an, so ein Yoast-Plugin, die werden halt jetzt nicht großartig drauf einwirken, dass sie quasi auch für ClassicPress laufen. Außer es fällt mit ab. Wenn aber ClassicPress den Editor nicht hat, den Block-Editor, und eben Yoast sehr viel für den Editor macht, dann gibt's halt für die ist es halt extra Arbeit, das für ClassicPress zu machen. Und dann ist halt die Frage, wie viel Reichweite hat das, was ich gerade tue? Also wie viel Geld muss ich reinsetzen, dass es quasi genauso ist wie vorher? Deswegen ist das auf jeden Fall sehr spannend.
Also ich nehme an, dass halt ClassicPress für so Firmen wie Yoast total uninteressant ist. Also, weil es einfach viel zu klein wird, klein ist. Also ich weiß jetzt nicht, auf GitHub haben die 432 Sternchen und 29 Watches. Es ist also Software, für eine Software, die weltweit verbreitet ist, müsste ich mal gucken, im Vergleich wie WordPress dazu.
Naja gut, man muss es nicht unbedingt mit WordPress vergleichen, was die Verbreitung betrifft. Aber wenn man sich die Marktanteile anguckt, findet man WordPress Classic ja noch nicht mehr einzeln aufgeführt, sondern das ist in dem klitzekleinen Bereich Sonstige untergebracht. Also das ist, glaube ich, das Problem. Ja. Es hat ja noch nicht mal 0, irgendwas Anteile, sondern noch kleinere. Und
ganz kurzer Hinweis. Die Zahlen, die ihr gerade nehmt vom W3 Tech und sowas, die beliefern, das haben wir ja schon öfter erzählt, wegen den Marktanteilen und sowas. Der Hintergrund ist dort quasi die Anzahl der Seiten in Top 1 oder 2 Millionen, glaube ich, oder sowas waren es, der Seiten mit Traffic, die eben aufgelistet werden. Das heißt, also es können schon tausende von Seiten das haben, aber die spielen halt quasi im Traffic-Bereich des Internets keine Rolle.
Ja, da wäre mal interessant zu wissen, was sie für Installationszahlen haben. Theoretisch gesehen müssten die das ja auch wissen, wenn die dann auch da ihren Update-Server fahren. Also für das Classic Press, ja.
Sie müssen zumindest wissen, wie oft eine Version runtergeladen wurde, ja. Aber ich gehe auch mal davon aus, wenn das eine nennenswerte Anzahl wäre, hätten sie es auch publiziert.
Ja, da denke ich auch, da wird man dann wahrscheinlich ein bisschen mit vor die Tür gehen, ne? Also von daher.
Ja. Denn gerade dieser Fork ist ja mit sehr viel Tamtam gestartet. Da hat man ja versucht, einen richtigen Hype drum zu machen, auch wenn es nicht richtig gezündet hat. Wenn man mal heute sich die Nachrichten anguckt, dann findet man eigentlich seit Anfang letzten Jahres so gut wie keine neuen News mehr zu Classic Press.
Eben, genau. Also ich gehe auch mal davon aus, also ich meine, das WordPress-Universum oder die Community selbst halt eben, da überschätzt man das auch vielleicht manchmal, weil das ging natürlich in der WordPress-Community durch die Gegend. Ich glaube einfach, dass die Anzahl derer, die WordPress tatsächlich nutzen, natürlich noch deutlich größer ist als die Leute, die aktiv in der Community unterwegs sind und die davon gar nichts mitbekommen. Also Agenturen, ja, und so weiter, die kriegen das aber alle gar nicht mit. Also von daher, es war die Frage, ob die das überhaupt wollen, weil gerade das ja eigentlich die Leute sind, die dann halt eben gerade auf diese Landingpages und sowas halt eben stehen und die halt eben wie verrückt eingesetzt haben auch. Also ne, WordPress ist halt, das Prinzip von WordPress ist ja, dass es einfach ist und dass es auch immer einfacher wird und besser zu bedienen wird und so weiter. Und das ist halt das Prinzip bei Classic Press, da bleibt man halt nur auf ganz einfach und entwickelt sich einfach nicht weiter.
Also entwickeln sich schon weiter, sie haben halt einen anderen Fokus. Deswegen halte ich, also wie das ist, es ist halt interessant, was die machen und wie sie sich halt quasi langfristig halten, weil der Blogpost von Mark Urain, Design-Person bei Automattic, der hatte ja quasi kurz nachdem WordPress 5.0 rauskam, hatte er den Blogpost in seinem eigenen Blog veröffentlicht, warum WordPress sich selbst forken musste oder sich selbst nicht forken, warum WordPress sich selbst disruptieren musste. Und deswegen ist es halt sehr wichtig gewesen, dass eben WordPress genau das tut, um halt nicht abgesägt zu werden durch halt andere Systeme, ne, Elementor zum Beispiel, sondern eben, dass es selber durch die Disruption es schafft, wichtig zu bleiben und eben auch mit dem Markt mitzugehen, weil WordPress eben nicht wie der Classic Press ein businessorientiertes CMS ist, sondern WordPress sagt, wir haben die Mehrheit der User als Zielgruppe. Und das ist auch der Grund, warum WordPress quasi permanent wächst, weil eben für die Mehrheit das auch die Leute sind, die am meisten eben das benutzen, deswegen eben auch eine sehr große Anzahl ist und deswegen auch die Verbreitung eben sehr stark wächst.
Ja, klar.
Wollen wir das mal ganz kurz, wir können das mal ganz kurz durchspielen, an dem einen erfolgreichen Fork, den wir bei WordPress haben, nämlich den WPMU und dem Udo, hilf mir.
Lyceum,
genau. Und zwar gab es mal einen Fork, der 2003 gestartet wurde. Ihr wisst schon, 2003 ist ziemlich jung nach WordPress. Und dieser Fork hat das Ziel gehabt, eben das gleiche wie WPMU, nämlich mehr Benutzersysteme, alles Mögliche zu haben. Und dieser Fork ist quasi dann 2010, war es, glaube ich, eingestellt worden. Und Der Hintergrund war, dass es eben nur ein Einzelprojekt von einer einzigen Person war und der Arbeitsaufwand für diese Person halt sehr groß war, weil es eben alles, weil es hat halt die WordPress-Tabellen verändert, um halt diese das Ziel zu erreichen. Und WPMU hatte eben die Möglichkeit, dass es für jede neue Site wurden neue Tabellen angelegt. Und das WPMU wurde von den Core-Leuten gepflegt. Oder von eben von Core und von Automatic-Leuten wurde das quasi gepflegt. Und das Lucem war eben nur eine einzige Person mit Kontributoren, aber eben nur eine einzige Person. Das heißt, da sieht man doch mal klar, ganz deutlich, wie schafft es so ein Fork zu überleben? Weil eben WPMU wurde eben dann in Version 3.0 von WordPress, wurde es quasi in den WordPress-Kern wieder integriert und dann hat quasi der Fork aufgehört zu leben, weil er eben wieder ins Kernprojekt eingeflossen ist.
Ja, aber das ist, muss man dazu sagen, das ist einfach eine Funktion, die dazu kam, die anscheinend wohl auch gebraucht wurde und die dann anschließend wieder reingemerged wurde. Bei Classic Press ist es ja eher, dass da Funktionen weg sind. Nicht eingepflegt wurden.
Man will gewisse neue Funktionen gar nicht erst haben, weil man will beim Alten bleiben.
Genau.
Richtig.
Wobei man bei dem alten, bei deinem Beispiel mit WPMU und Lyceum natürlich auch sagen muss, das eine war, WPMU war von den gleichen Entwicklern, die auch teilweise hinter WordPress standen. Und der Unterschied, warum das auch erfolgreicher war, ist natürlich, es war mit dem anderen System einfacher kompatibel zu darzustellen. Einfach, weil es zusätzliche Datenbanktabellen waren, während Lyceum an den Datenbanktabellen von WordPress rumgefuscht hatte, was bedeutend größere Eingriffe waren. Also da gibt es die verschiedensten Gründe, warum das eine erfolgreich war und das andere nicht.
Genau, aber der Hauptgrund ist trotzdem Ressourcen.
Ja, natürlich.
Kann mir ganz kurz mal jemand erklären, was Lyceum war? Ich hör das heute zum ersten Mal.
Wir haben nämlich recherchiert, weil der Hintergrund ist, dass der Robert hat versucht, auf diesen einen Fork zu kommen, den er einfach nicht finden kann. Es gibt einen Fork von WordPress und Lyceum ist es nicht, den es mal gab vor circa 10-ish Jahren. Und den ich einfach auf Teufel komm raus nicht finden kann, vom Namen her. Irgendwas mit H war das oder irgendwas mit M, ich weiß nicht mehr ganz genau. Das ist halt, deswegen sage ich ja immer, und das habe ich auch schon öfter hier im Podcast gesagt, ich mag Classic Press, weil das erste Mal ein Fork ist, dessen Namen ich mir merken kann. und ist immer noch so. Classic Press ist der Name, der bleibt hängen, auch wenn die vielleicht in 10 Jahren was ganz anderes machen oder überhaupt nicht mehr da sind. Kann, wie gesagt, beides passieren. Und Lyceum ist quasi aufgetaucht, als ich mal nach WordPress Forks geschaut habe. Und da gibt es jetzt nicht so viele. Und ich habe noch einen schönen Satz gelesen von jemandem, genau auf der Frage, der gesagt hat, es gab einige, aber ich kann sie auch nicht mehr finden. Und ich habe schon einige Forks gehört, aber die sind nach einem Monat wieder weg. Das heißt, an der Stelle hat Classic Press ja schon gewonnen, weil sie quasi länger jetzt schon da sind.
Er muss auch dazu sagen, halt eben, es macht auch Sinn bei einem Fork, wenn da halt noch andere, wenn da uns unter anderem noch Unternehmen dahinter stecken, die da halt eben da auch Manpower damit reinstecken, wenn man sich überlegt. WordPress hat ja sowieso das schöne Beispiel, dass man diese 5% hat, die man WordPress wieder zurückgeben soll, irgendwie, wenn man mit WordPress arbeitet. Erstmal ist es eine kostenlose Software. Auf der anderen Seite, wenn man das kostenlos nutzt, kann man dann halt eben auch wieder was zurückgeben. Das sind diese berühmt-berüchtigten 5%. Und manche tun da noch ein bisschen mehr, wie beispielsweise Automatic, Yoast und so weiter, die packen da noch ein bisschen mehr rein. Das geht dann teilweise in die Community selbst rein, in die Entwicklung von WordPress und so weiter. Das sind halt viele Leute, die aktiv an dem System mitarbeiten, aber dann halt auch Vollzeit dafür bezahlt werden. Und sowas muss man auch erstmal hinbekommen, dass man irgendwie da wirtschaftliches Interesse dahinter hat, damit das weiterentwickelt wird. Weil wenn man sich das beispielsweise halt auch mal bei Plugins oder Ähnlichem anguckt, die meisten gut funktionierenden Plugins haben halt ein Businessmodell da auch noch hinter, auch wenn die erstmal kostenlos sind. Von vielen gibt es eine Pro-Version, bei anderen gibt es dann irgendwie andere Businessmodelle, die dann dahinter stecken. Manch andere sind dann so ganz platt, die dann irgendwelche Software as a Service als Plugin irgendwo rein einbinden in die Seite oder so. Aber vom Prinzip her, da steckt halt eben dann häufig einfach Geld hinter.
Genau, das war auch der Grund, warum Matt damals Automatic gegründet hat, um mal dafür zu sorgen, dass eben auch das die Softwareentwicklung halt auf diesem, also dass ja die Entwicklung an WordPress auch weitergeht und da eben Geschäftsmodell sein muss, ansonsten lebt das halt nicht lange.
Genau. Ich halte das für sehr wichtig, gerade in dem Bereich jetzt bei WordPress, aber das ist auch der Teil, der WordPress auch so groß mitgemacht hat. Also weil dieses Modell, so wie das bei WordPress läuft, also ich mittlerweile halte es ja für selbstverständlich, aber das ist so eigentlich relativ neu und auch vielen gar nicht so bekannt, dass es solche Geschäftsmodelle gibt mittlerweile. Also wir haben das ja, wie gesagt, auch so, dass wir auf der einen Seite halt eben die freie Software haben und eine Community auch noch dahinter haben, also die ja auch nicht gerade klein ist. Und weltweit finden normalerweise dann auch WordCamps statt und Meetups und das ist eine riesengroße Community, die da mittlerweile hintersteckt. Und kennt man jetzt von so anderer Software eher nicht, wenn man da im Businessbereich unterwegs ist, hier, keine Ahnung, bei Oracle oder Microsoft, da sind diese Events, zu denen man geht, eher so Messen oder ähnliches. Also das ist schon was ganz Neues, also wie das aufgezogen ist. Und da muss man das auch erstmal hinter so eine Software bekommen.
Ja, passiert halt nicht aus dem Nirgendwo, sondern man muss wirklich sich aktiv quasi darum kümmern, dass das Ding auch überlebt.
Ja, eben. Man braucht halt Leute, die das halt eben weiter mitentwickeln und auch vor allen Dingen Leute, die dann berechtigtes Interesse haben, sowas weiterzuentwickeln. Das war auch der Punkt, wo Classic Press irgendwie dann versucht hat zu sagen, pass auf, wir haben ein paar Argumente, wie zum Beispiel, wir haben eine bessere Versionierung, ihr könnt das besser einplanen, wir haben hier eine bessere Security. Das waren so die Punkte, wo man versucht hat, halt eben auch dann da die Unternehmen mit anzulocken. Aber ich glaube, dass das sind halt viele Punkte gewesen, die halt bei WordPress waren, die Leute halt eben unzufrieden werden lassen. Da hat man versucht, das halt eben dann noch zu korrigieren bei Classic Press. Aber irgendwie anscheinend, zieht es momentan nicht so viele Leute deswegen dahin.
Also ich wollte auch noch mal kurz drauf einspringen. Ich hatte mal ein Gespräch mit jemanden mit einem Classic Press User auf der Frostcon vor ein paar Jahren, als man noch Menschen in Räumen treffen konnte. Und das Gespräch war sehr interessant, weil eben sie gesagt hat, diese Gängelung von WordPress, dieses du musst jetzt den Blog-Editor nehmen, ansonsten hast du halt Pech. Auch mit der Geschichte, ja, aber du hast den Classic Editor und so, also du hast den Classic Editor und eigentlich alles cool, ja, aber wer sagt mir, dass das Ding noch supported wird? Deswegen kann man schon verstehen, wenn die Webseite nicht dein Hauptgeschäft ist, sondern du das quasi, wie diese Person das gemacht hat, für verschiedene Menschen quasi einfach nur Webseiten betreibst, dass die eben sich ausdrücken können, dann willst du halt so wenig wie möglich Arbeit damit und das heißt halt dann wiederum, du willst halt nicht quasi, dass dir WordPress vorgibst, wenn du dich drum kümmern musst, dir ein Update anzugucken. Das heißt, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar gewesen für mich.
Ja, aber das kann ich nachvollziehen. Es ist aber nur mal so, dass es halt eben, es ist eine freie Software, wo eine Community darüber entscheidet und im Zweifel sitzt da oben einer, der halt eben diese Community ein Stück weit, sag ich mal eher mit prägt und weil er die Software dann halt eben damals erfunden hat, wie jetzt dann der Matt Meilenweg und der dann halt eben dann da den Ton angibt, in welche oder zumindest sagt, wo es hingehen soll. Und sagen wir mal so, ich habe jetzt die ganz große Gegenwehr da nicht gesehen. Es gibt immer wieder so Punkte, wo sich Leute vom Kopf gestoßen fühlen. Kann ich auch gut verstehen, wenn zum Beispiel dann da, ich habe der Thorsten Landsiedel, der dann damals auch bei dem WordCamp US mit dabei war, der dann irgendwie, da gab es dann auch mal neue Aufgaben für die Leute aus der Community, wo die gesagt haben, mit uns hat aber vorher keiner darüber gesprochen. Sowas passiert dann, das ist dann halt auch dumm gelaufen. Aber diese ganz große Gegenwehr gegen so ein Gutenberg-Projekt habe ich nicht gesehen. Es gab auch, das gab es vorher ja auch schon in der Richtung. Und wenn man sich überlegt, den Customizer, da wurde fast allen Theme-Entwicklern vor den Kopf gestoßen. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass sie sehr, dass da Leute gibt, die sich da tierisch drüber aufgeregt haben, weil die sagten, lass uns doch unsere eigene Admin-Oberfläche bauen. Im Endeffekt ist man schon dankbar darum gewesen, dass es so war, weil das jetzt viel einheitlicher ist überall. Und das bringt halt so eine Software auch wieder vorwärts. Aber es ist halt eben insgesamt bei allen Dingen, die da waren, nie so weit gekommen, dass da wirklich eine große Welle an Empörung kam. Dass da so eine große Welle der Empörung kam und die dann dazu geführt hat, dass es dann einen ziemlich kräftigen Drall zu so einem Fork gegeben hätte. Das gab es einfach nicht bei WordPress. Es gab immer wieder Momente, wo man sich aufgeregt hat.
Ja, das Problem ist halt, das nützt dir, also das, du hast halt einige Leute aus dem WordPress-Ökosystem, die das System verlassen haben. Das hast du halt auch, das merkst du halt nicht, weil das nicht die Leute sind, die aktiv an der Software mitgestalten, sondern die sind eben in der Community mit und hier und da quasi unterwegs, aber die sind halt nicht aktive Kontributoren, weil wenn sie, angenommen, wenn jemand so wie Yoast zum Beispiel weggehen würde, ne, wenn die quasi weggehen würden, würden sagen, okay, wir machen jetzt was Eigenes, wir gehen jetzt rüber zur Elementor Cloud und machen jetzt da alles unser Zeugs, das wäre halt nochmal was anderes und da hättest du wahrscheinlich nochmal so einen Impact, so einen kurzen, weil die Frage ist dann eben, was machst du dann mit deiner Seite? Und wenn die Seite halt trotzdem weiterläuft, ist halt die Geschichte, du hast halt emotional Zeit investiert, du hast physikalisch Zeit investiert, um dich halt das Ding beizubringen. Und jetzt ist halt die Frage, nur wenn du an der Kreuzung stehst oder halt eine Kreuzung gesetzt wird, guckst du dir halt an, okay, soll ich mir jetzt CMS 1, 2, 3, 4 angucken oder finde ich mich doch damit ab, was WordPress macht? Und da werden halt quasi die meisten Leute sagen, ich habe keine Zeit dafür, mir quasi Kirby oder irgendwas anderes quasi anzugucken, um eben da mal Alternativen für mich selbst, für meine Kunden und ähnliches zu prüfen. Und für uns ist es eben so als Agentur, wir sind halt sehr aktiv im WordPress-Agenturgeschäft und du hast halt, die Kunden werden immer größer, die zu WordPress wollen. Also jedenfalls, die auch bei uns aufschlagen. Und da hast du halt wirklich dieser Marktanteil, den du halt aktuell hast, der ist halt fast schon Gravitationsfeld. Weil du musst halt jetzt quasi, wenn du Webseiten machst, musst du halt aktiv die Entscheidung haben, okay, welches System nutze ich, um quasi für meine Kunden Webseiten zu machen? Und wenn du dann jetzt quasi was nimmst, wie Classic Press, dann ist halt wirklich die Frage, ist das Ding in 3 Jahren noch da? Oder muss ich in 3 Jahren den Kunden quasi auf was anderes migrieren? Ja.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es gibt da momentan aber auch nicht viel Alternative zu WordPress. Also jetzt gerade auch mit Gutenberg oder beziehungsweise auch vorher schon mit den Page-Bildern. Das gibt es so nirgendwo, wenn ich dann gerne möchte, dass meine Software mir gehört und auf meinen Servern läuft. Alles andere, was so einfach zu bedienen ist wie WordPress, ist kostenpflichtig oder gibt's für oder vielleicht umsonst irgendwie auf irgendeiner Domain. Es gibt ja auch noch Jimdo, wie sie nicht alle heißen. Aber so eine Software wie WordPress auch mit so einem Ökosystem, die gibt's halt nirgends. Und auch wenn ich mir, wie gesagt, Joomla und andere angucke, die sind halt sehr umständlich zu bedienen. Schön fand ich das nicht, als ich mir das heute mal angeschaut habe. Es war, das macht alles den Eindruck wie so WordPress vor 10 Jahren. Und da gibt's einfach nicht viel Alternative. Da gibt's eigentlich keine Alternative zu WordPress. Deshalb, klar, das fährt sich jetzt alles ein bisschen fest.
Ja, richtig, weil du hast ja das Problem, auch wenn du eine Software hättest, die jetzt zum Beispiel angenommen, du kennst ja auch nicht die ganzen Software, so der so im Netz umläuft, weil es wird garantiert eine total super, super toll aussehende CMS-Verwaltung geben. Aber das Problem ist halt, das Ökosystem drumrum fehlt. Das heißt, du hast dann nur, ich kenne das halt auch, es gibt halt CMS, die haben irgendwie 3, 4 Leute, die an den CMS arbeiten und von denen hörst du nichts, weil sie halt nicht diese Aufmerksamkeit generieren können, um halt überhaupt mal wahrgenommen zu werden. Dadurch fehlen denen die Kontributoren. Dadurch fehlen denen die Paid-Produkte, dadurch fehlen denen quasi die die wiederum die Kontributoren, um halt das Ding vorwärts zu schieben. Das heißt, das sind alles quasi so Dinge, die eben damit zusammenhängen und eben auch mit einhergehen.
Ja.
Damit haben wir, glaube ich, auch abgerundet, damit haben wir auch, glaube ich, abgerundet, wie so ein Fork überlebt. Weil eben, wie wir gerade schon gesagt haben, der Fork überlebt, wenn Leute aktiv an dem Fork mitarbeiten. Und bei Classic Press sind das noch einige. Ich habe jetzt dort auf der Seite ein paar Leute gesehen, die quasi aktiv an Gesprächen teilnehmen, die halt aktiv sich beteiligen. Das heißt, da ist schon viel mehr als bei den anderen Systemen, also bei den anderen Open-Source-Systemen, die sonst noch so da sind. Wie gesagt, Joomla hat auch ein aktives Ökosystem, aktive Kontributoren und erlebt halt sehr viel, aber es gibt halt andere Systeme, die nicht so stark sind. Und wie gesagt, deine Brille ist ja auch mehr so diese WordPress-Brille. Das heißt, es könnte sein, dass deswegen auch Joomla für dich etwas umständlicher aussieht, aber für die Benutzer das wahrscheinlich es sich sehr einfach anfühlt, weil sie halt gewohnt sind.
Ja, gut, klar, natürlich. Die haben natürlich dann, die wissen natürlich, wo die Einstellungen sind und so weiter. Ich hatte auch Drupal auf und so. Es war natürlich alles erstmal so ein bisschen um die Ecke gedacht. Also, das ist halt irgendwie da. Gab es bei uns ja mal, beziehungsweise bei WordPress halt eben mal diesen Spruch, no decisions, not options. Und das ist eigentlich, da ist WordPress deutlich einfacher zu verstehen, glaube ich auch, also von der Bedienung her. Auch wenn ich da die Brille aufhabe jetzt, aber ja.
Ja gut, ja, das ist halt eben, das ist für uns leichter zu verstehen, weil wir auch schon jahrelang damit arbeiten und es auch in der Zeit gewachsen ist. Ich glaube, wenn du heute neu einsteigst, ist auch WordPress nicht mehr ganz so einfach zu verstehen, wie es noch vor Jahren war. Einfach, weil es inzwischen auch mächtiger geworden ist in dem, was es kann. Also das darf man auch nicht vergessen. Und ich denke mal, da ist auch viel Gewohnheit bei. Wir sind gewohnt, mit WordPress umzugehen. Andere, die gewohnt sind, mit Joomla oder Drupal umzugehen oder Typo 3, denen kommt vielleicht WordPress wiederum spanisch vor.
Ja, das mag sein. Ja, da kann ich reinspringen. Ich kenne quasi das habe ich schon mehrfach erlebt auf Events zum Beispiel. Die Leute, die andere Systeme machen, die können im Zweifelsfall quasi die WordPress-Leute vertreten, weil die anderen Leute werden halt gezwungen von Kunden, sich trotzdem mit WordPress auseinanderzusetzen. Das heißt also, ich kenne einige Leute, die im Joomla-Bereich sind zum Beispiel oder im Drupal-Bereich, die können dir einfache Dinge auch in WordPress machen, weil sie es halt trotzdem irgendwie dann doch mitmachen müssen.
Ah ja, das kommt ja auch häufig.
Das ist simpel. Ja. Genau.
Das ist richtig. Vor allen Dingen muss man sich einfach überlegen, also man WordPress wird meist dann kompliziert, wenn ich anfange, da irgendwie mir da 20 Plugins zu installieren. Oder da gibt es ja auch, ne, also die sind ja auch dann immer nicht so intuitiv wie das WordPress selbst irgendwie. Also von daher, so ein reines WordPress ist, glaube ich, noch meiner Meinung nach relativ gut zu verstehen. Wie gesagt, auch wenn ich momentan immer noch nicht so ganz weiß, wo ich hinklicken muss, wenn ich im Gutenberg irgendwas auswählen will. Das ist immer noch schwierig.
Ja, das wird alles noch besser.
Was mir jetzt gerade noch einfällt, oder hattest du jetzt noch ein Thema?
Nö, bitte.
Achso, nee, weil dann würde ich jetzt ganz gerne mal auf die Elementor Cloud eingehen. Weil das ist nämlich der Punkt, wo man sagt, wo ich jetzt glaube, nachdem wir jetzt auch was vor allen Dingen nachdem wir was wir jetzt hier die ganze Zeit besprochen haben, dass das einfach der elegantere Weg ist, das so zu machen. Weil das ist ja das Problem, dass man halt eben, dass es unheimlich schwierig ist, so ein Ökosystem aufrechtzuerhalten, die Leute dafür zu begeistern und das weiter nach vorne zu bringen, dass man wirklich jetzt sagt, pass auf, wir lassen einfach WordPress runter. Machen uns unser eigenes Elementor WordPress zum selber hosten, wo man sich einfach nur anmelden muss, man muss nichts mehr installieren und nichts und hat das halt eben so ein bisschen angepasst auf Elementor. Also man kann ja noch nichts sehen anscheinend im Admin, aber man kann sich ja oder kann man sich da jetzt anmelden oder nicht? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Habt ihr das mal ausprobiert heute?
Ja, du wolltest ja kurz gucken.
Das Anmeldeformular ist tatsächlich online, du kannst es benutzen. Ich habe aber jetzt noch nicht ausprobiert, wie weit man tatsächlich kommt oder ob man dann abgefangen wird nochmal.
Ah, okay, alles klar. Ja, aber wie gesagt, also wenn man das dann halt so macht, ist das halt deutlich geschickter. Man kann einfach, man updatet sein WordPress einfach weiter, hat ein Businessmodell, wo Leute Geld für zahlen und dann kriegen die Leute mal die super Special-Funktion von Elementor dazu, die es vielleicht so nicht gibt, um die Leute noch ein bisschen reinzulocken irgendwie. Also das ist halt eben so Business, vom Business her auf jeden Fall kein schlechtes Modell, wie man wie man da überlebt, ohne direkt den eigenen kompletten Fork zu machen.
Ja, also es ist im Endeffekt für viele Leute eine Win-Win-Situation. Ich habe das Versprechen des rundum sorglosen Paketes als Anwender. Und auf der anderen Seite hat der Anbieter einen ständigen Strom an monatlichen Zahlungen.
Genau. Was ich dann zum Beispiel auch nicht verstehe, ist dann, wenn, warum kauft man, also ich meine, MySQL, war MySQL nicht vorher schon GPL oder vertue ich mich gerade?
Ja, MySQL war GPL plus die zweite Lizenz. Die haben eine Dual-Lizenzierung gehabt.
Ah, okay, weil ich mich dann frage, warum eine Firma sowas wie MySQL irgendwie übernimmt, aufkauft oder wie auch immer, also wie Oracle.
Ja, weil sie haben MySQL nicht direkt gekauft. Weil MySQL gehörte damals ja schon Sun.
Ja.
Und Oracle hat Sun gekauft.
Ah, okay, alles klar. Gut.
Oder haben die MySQL direkt gekauft? Nee, das gehört doch.
Nee, sie haben es über Sun gekauft. Wobei ja, MySQL, genau. Da hast du schon recht, es war immer eine Zweifachlizenzierung. Man hatte auf der einen Seite GPL und man hatte eine proprietäre Lizenz noch. Und es gab auch immer einige Sachen, die du nur in dieser proprietären Lizenz bekamst. Also für den Enterprise-Bereich gab es da noch ein paar Zusätze, die dann bezahlt werden mussten.
Genau, die sind, und die hast, und da hat, wie gesagt, Sun, wie man ja bei OpenOffice gesehen hat und bei MySQL, darauf war Oracle nicht ganz vorbereitet auf sowas. Da waren sie eher nicht so tief drin, wieder, was das bedeutet, ein Open Source Projekt zu fahren.
Das kann gut sein. Ich denke mal, das geht aber wahrscheinlich auch einigen anderen Unternehmen so.
Ja, es ist nicht trivial.
Das ist richtig. Ja, wie gesagt, also da hat man bei WordPress halt eben relativ viel richtig gemacht und die Open-Source-Gemeinde ist noch nicht komplett zerstritten. Also wie gesagt, es gibt immer wieder das Problem, dass man sich halt die Frage stellt, inwiefern nimmt so ein Unternehmen jetzt Einfluss auf die Software? Inwiefern kann die Community da selber frei noch bestimmen, was da reinkommt und so weiter? Oder inwiefern kriegt man das von Unternehmen aufdiktiert? Oder man, wenn man dann freiwillig unterwegs ist und diese Software auch noch unterstützt, dann inwiefern mache ich mich dann praktisch für ein Unternehmen kostenlos nützlich? Na, es sind halt immer auch nochmal so Sachen irgendwie. Also, bis jetzt sind die Leute einigermaßen happy damit, auch wenn es immer wieder Klagen gibt. Ich beschwere mich dann auch gelegentlich mal. Aber letzten Endes arbeiten wir alle halt weiter mit der Software und sie wird weiterentwickelt. Das ist, denke ich mal, auch sehr wichtig, dass es einfach weitergeht.
Ja, natürlich. Ich meine, darauf baut sich unser Business immer auf. Wir wollen nicht mit einer Software arbeiten, wo wir nächstes Jahr uns umstellen müssen.
Ja. Eben.
Und das setzt eine gewisse Größe der Software und des Ökosystems natürlich voraus, dass ich da sicher sein kann.
Eben, genau. Und das ist bei uns auf jeden Fall schon mal gegeben. Bei den ein oder anderen anscheinend eher nicht. Gut. Haben wir jetzt.
Machen wir den Sack zu und gucken wir uns das Thema nächstes Jahr nochmal an, wie es aussieht. Ja. Und dann quasi. Und behalten jetzt quasi, ab jetzt behalten wir Classic Press im Rahmen des Sofas im Auge. Das heißt, wenn ihr jetzt quasi dann in nächsten News-Folgen Classic Press-Hinweise hört, wisst ihr quasi, dass es ebenso wie Themes werden sterben, jetzt zu unserer Trilogie der werden sterben Geschichten dazugehört, dass wir eben jetzt auch über Classic Press uns da sehr das im Auge behalten.
Genau, ihr könnt uns auch gerne ihr könnt da ein bisschen belehren. Vielleicht haben wir auch irgendwelche Sachen nicht mitbekommen, vielleicht sind irgendwelche Sachen an uns vorbeigegangen. meldet euch einfach bei uns, dann können wir das ja auch noch mal klarstellen. Ansonsten, ja, kann man, wie gesagt, das Thema dann irgendwann noch mal behandeln. Ja, falls sich jemand, der ganz besonders gut auskennt mit Classic Press, dann kann er sich ja melden bei uns.
Ansonsten würde ich sagen, war das wieder mal schön, eine Themenfolge gemacht zu haben.
Ja.
Und mal gucken, was uns nächstes Jahr noch alles für Themen über den Weg laufen.
Stimmt, wir haben ja bald Silvester.
Machen wir noch eine Folge? Nein, wir machen keine Folge.
Nee, das Folge im nächsten Jahr.
Ja, das war es dann auf jeden Fall für dieses Jahr. Und ja, dann bleibt ja eigentlich nur noch einen guten Rutsch zu wünschen.
Kommt gut ins neue Jahr.
Genau, ihr dürft eh nicht raus.
Genau. Und ja, macht's gut, guten Rutsch und ein hoffentlich schöneres 2021.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Klopfer auf Holz. Bis dann.